Wenn Tokenhalter den Leitzins bestimmen. Kurz gesagt, DeFi-Stablecoins setzen Zinssätze per Tokenabstimmung statt durch Marktmechanismen fest. Die Entscheidungen liegen bei großen Stakeholdern, denen oft ökonomische Expertise oder Rechenschaftspflicht fehlen. Die Zinsen folgen strategischen Narrativen statt nachhaltiger Stabilität und fördern kurzfristige Kapitalbindung statt realistischer Erträge. Dadurch entstehen versteckte Risiken, plötzliche Governance-Wechsel, Liquiditätsengpässe und systemische Instabilität. Erstens, Geldpolitik ohne Volkswirte. Was früher in Zentralbankräten mit Mandat und Modell verhandelt wurde, geschieht heute in Foren und Token-Votes. Der Leitzins, der in traditionellen Märkten Billionen bewegt, wird im DeFi-Ökosystem per Governance beschlossen, oft ohne ökonomisches Fachwissen und ganz sicher ohne Gesamtverantwortung. Stablecoins wie DAI oder ZCHF sind längst mehr als digitale Währungen. Sie sind Bausteine eines parallelen Finanzsystems mit eigener Zinspolitik, eigenen Kreditzyklen und eigenen Fehlanreizen. Doch während Zentralbanken Preisstabilität verfolgen, geht es in DeFi meist um eines: Wachstum. Und zwar schnell. Zinsen in DeFi entstehen nicht durch Knappheit, sondern durch Vorschläge. Ob der Sparzins realistisch, nachhaltig oder überhaupt sinnvoll ist, fragt oft niemand. Hauptsache, er passt zur aktuellen Strategie oder zum Narrativ auf X. Zweitens, wie Protokolle ihre eigene Geldpolitik erfinden. Im Zentrum dieser neuen Geldordnung steht kein Mandat, kein Modell, kein Zielkorridor, sondern ein Parameter im Code, der Zinssatz. In traditionellen Märkten basiert er auf Inflationsdaten, Konjunkturprognosen und politischen Zielkonflikten. In DeFi basiert er auf Governance Votes, oft von denjenigen, die direkt davon profitieren. Was in Protokollen gern Savings Rate heißt, erfüllt die gleiche Funktion wie ein Einlagenzins. Er lenkt Kapital. Hoch genug bindet er Vermögen. Zu niedrig fließt es ab oder wird fremdgenutzt. Nur basiert diese Steuerung nicht auf volkswirtschaftlicher Analyse, sondern auf Incentives und Opportunismus. DeFi-Zinspolitik ist nicht simuliert, sie ist real. Nur ohne volkswirtschaftliche Methodik. Protokolle steuern damit Nachfrage, Liquidität und Vertrauen mit beeindruckender Flexibilität. Keine Pressekonferenzen, kein Mandat. Nur eine Variable, die jederzeit änderbar ist. Wer das kontrolliert, macht Geldpolitik, ob er will oder nicht. Drittens, wer wirklich entscheidet und warum das ein Problem ist. Auf dem Papier ist DeFi demokratisch. Ein Token, eine Stimme. In der Praxis ist es Kapitalbeteiligung mit Stimmrecht, wie auf einer Hauptversammlung. Und wie dort gilt, die mit den größten Taschen bestimmen die Richtung. Vetorechte ab 2% Tokenanteil sollen das System schützen, schaffen aber vor allem Machtzentren. Wer groß genug ist, kann Änderungen blockieren oder durchwinken, ohne öffentliche Debatte, ohne Rechenschaft. Governance in DeFi ist kein Systemfehler, sie ist ein Machtmechanismus. Und sie funktioniert genau so, wie man es erwarten würde. Im Interesse der dominanten Stakeholder. Nicht im Sinne eines stabilen Geldsystems, sondern im Dienste von Kapitalbindung, Token-Performance und Storytelling. Solange es um interne Parameter geht, mag das verkraftbar sein. Aber wenn diese Strukturen beginnen, Leitzinsen für Stablecoins festzulegen, also über digitale Währungen mit realem Kapitalzufluss entscheiden, wird Governance zur geldpolitischen Realität und damit zum Risiko. Viertens, warum Governance-Zinsen kein Marktpreis sind. In klassischen Märkten ist der Zins ein Preis, entstanden aus Angebot, Nachfrage, Risiko und Alternativen. Er trägt Informationen. In DeFi ist der Zins oft ein Governance-Werkzeug. Kein Marktmechanismus, sondern ein Beschluss. Ein beschlossener Zins ist kein Spiegel der Realität, sondern ein strategisches Signal. Protokolle erhöhen ihn, um Kapital anzuziehen. Oder senken ihn, um das System zu entlasten. Nicht, weil es wirtschaftlich geboten ist, sondern weil es zur aktuellen Erzählung passt. Zinssteuerung wird zur Narrativpflege. Das Problem? Anleger treffen reale Entscheidungen auf Basis eines politisierten Parameters. Die Kapitalallokation folgt nicht dem Risiko, sondern der Governance-Stimmung. Und wenn der Zins dann auch noch aus Reserven oder neu geschaffenen Token finanziert wird, ist er nicht nachhaltig, sondern subventioniert. Solange die Nachfrage steigt, funktioniert das Spiel. Aber sobald Kapital abfließt, zeigt sich, was dieser Zins wirklich war. Kein Ertrag, sondern ein Köder. Fünftens, die Illusion von Stabilität, wenn DeFi zur Schattenzentralbank wird. Viele Stablecoin-Protokolle geben sich technokratisch, community-gesteuert, algorithmisch objektiv, dezentral reguliert. In Wahrheit übernehmen sie längst zentrale Aufgaben: Geldschöpfung, Zinssteuerung, Liquiditätslenkung. Nur ohne Mandat, ohne Aufsicht, ohne Netz. Sie handeln wie Zentralbanken, nur ohne die Instrumente, die echte Zentralbanken in der Krise brauchen. Zinsen steigen, weil es ein paar Tokenhalter beschlossen haben. Nicht auf Basis volkswirtschaftlicher Modelle, sondern auf Basis politischer Logik. Das ist keine Innovation, das ist geldpolitisches Experimentieren mit echtem Kapital. Die Lage verschärft sich durch volatile Sicherheiten. Wenn ETH oder BTNIR einbrechen, wankt nicht nur das Kollateral, sondern das Vertrauen in den gesamten Währungsmechanismus. Es gibt keinen Lender of Last Resort, keinen Stabilisierungsmechanismus, keinen Rettungsschirm. Nur Liquidation und Exit Spreads. Was bleibt, ist ein Vakuum. Protokolle, die handeln wie Zentralbanken, aber keine sind. Die Erwartungen wecken, aber keine Verantwortung übernehmen. Eine geldpolitische Blackbox, gesteuert per Token Vote. Sechstens, was das für professionelle Investoren bedeutet. Für professionelle Investoren zählt vor allem eines: Wer steuert das Kapital und nach welchen Prinzipien? In klassischen Märkten übernehmen das Zentralbanken mit Mandat, Modell und Mechanismen. In DeFi entscheidet Governance, also wer genügend Tokens hält. Mitstimmen oder dominieren ist oft nur eine Frage der Walletgröße. Das ist kein Detail, sondern ein Paradigmenwechsel. Wer Stablecoins in seine Allokation integriert, als Cash-Ersatz, Liquiditätsbaustein oder Renditekomponente, investiert nicht nur in eine Währung, sondern in ein geldpolitisches System. Und dieses System ist jung, volatil und politisch geprägt. Zinssätze, die auf Abstimmungen basieren, sind kein verlässlicher Indikator. Sie sind ein bewegliches Ziel. Ein plötzlicher Governance-Vote kann Sparstrategien entwerten, ohne Vorwarnung. Besonders kritisch das Exit-Risiko. Viele dieser Coins sind nicht fest an Fiat gebunden, sondern abhängig von Sekundärmarktliquidität. In Stressphasen kann daraus ein illiquider Stablecoin mit zweistelligem Abschlag werden. Für Trenonutzer heißt das, wer ZCHFDAI und Co. im Portfolio führt, muss nicht nur den Pack beobachten, sondern die Governance dahinter. Denn die wahre Volatilität liegt oft nicht im Markt, sondern im Abstimmungsverhalten. Siebtens, Fazit zwischen Innovationsversprechen und systemischem Risiko. DeFi ist mehr als Technologie. Es ist ein institutioneller Versuch, zentrale Funktionen wie Geldschöpfung und Zinspolitik zu dezentralisieren. Und technisch gelingt das erstaunlich gut. Doch Governance bleibt das Nadelöhr. Wer Zinsen setzt, betreibt Geldpolitik, ob er will oder nicht. Sobald Stablecoins mit Governance-gesteuerten Zinssätzen in professionellen Portfolios auftauchen, übernehmen Protokolle eine Rolle, für die sie weder legitimiert noch ausgerüstet sind. Die einer Zentralbank. Nur ohne Sicherheitsnetz, ohne Mandat und oft ohne Plan B. Für Investoren heißt das, diese Coins sind keine neutralen Währungen. Sie sind politische Konstrukte. Was heute wie ein stabiler Geldmarkt aussieht, kann morgen ein Governance-getriebener Zielkonflikt sein. DeFi verspricht Unabhängigkeit. Aber wer auf Geldpolitik setzt, braucht mehr als Code. Er braucht Verlässlichkeit, und die entsteht nicht durch Dezentralität, sondern durch Verantwortungsbewusstsein.